Die Gnade des auferstandenen Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, wer in diesen Tagen und Wochen nicht aus lauter Hilflosigkeit oder Ratlosigkeit verzweifelt, der wird den festen Grund unter den Füßen haben, dass seit Jesu Auferstehung auch die Frage nach der Macht im Himmel und auf Erden geklärt ist. Wer die Macht des Todes gebrochen hat, dem gehört alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Entsprechend wird nachher in Bachs Kantate gesungen: Erfreut euch, ihr Herzen, entweichet ihr Schmerzen, es lebet der Heiland und herrschet in euch. Ihr könnt verjagen das Trauern, das Fürchten, das ängstliche Zagen. Der Heiland erquicket sein geistliches Reich. Und was heißt gesungen? Getanzt wird das im schönen Dreiertakt mit Trompete, Oboen, Streichern. Der Tanz und die Freude über den besiegten Tod. Nur wer weiß, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, kann so ausgelassen feiern und sich freuen. Und Bach weiß das auch, und deshalb dauert dieser Eingangschor auch 10 Minuten lang, ein Drittel der ganzen Kantate. Und weil das so schön ist, können wir großzügig darüber hinweggehen, dass der Textdichter zweimal fast ängstlich einschränkt, das Herrschen des Heilands wäre eben in euch und beschränke sich auf das geistliche Reich. Aber hier singt ja die Kantorei uns anderen zu, von Christenmensch zu Christenmensch. Bevor wir nach außen gehen, müssen wir dann doch erstmal in uns gehen, wo Jesus Christus längst durch seinen Heiligen Geist angekommen ist. Und Bach weiß das. Er betont das lebet und herrschet immer wieder. Es lebet und herrschet der Heiland in euch. Und weil das so unglaublich ist, dass der Heiland auferstanden ist, weil das Staunen und das Jubeln bis heute nachhallt, darum singt die Kantorei immer wieder, der Heiland erquicket sein geistliches Reich. So oft, dass wir es uns an den Fingern abzählen können, jedenfalls beim Sopran, der singt das 5-mal, eine Handvoll. Die anderen Stimmen kommen mit weniger aus. Der Heiland erquicket sein geistliches Reich. Nicht nur, dass er wieder lebt, er wiederbelebt auch die, die zu ihm gehören. Denken wir an das eben gehörte Evangelium. Nichts anderes heißt ja erquicken. Da bricht eine Quelle auf, da sprudelt's wieder. Trauer, Fürchten, Zagen, das zieht herunter. Und Sie werden es hören, es ist eine harmonische Achterbahn, auf der wir fahren, bis wir mit dem Heiland wieder Grund unter den Füßen bekommen. Zu unserer Freude und zum besseren Einprägen singt die Kantorei und spielt das Orchester den Anfang nochmal. Wir wollen das Erfreuen, das Entweichen, das Leben und Herrschen ja lange im Gedächtnis behalten, im Ostergedächtnis, im Taufgedächtnis. Dass er in uns lebt, verdanken wir ja auch der Taufe. Und wenn wir unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott setzen, dann kennen wir den Tod mit seinen Begleiterscheinungen, von denen das anschließende Rezitativ berichtet. Wenn das Grab bricht und Christus den Lebendigen als der Lebendige wieder freigegeben werden muss, der im Grab nichts mehr zu suchen hat, dann ist unsere Not auch gebrochen. Dann ist die festgeklopfte Erde über unserem Grab aufgebrochen. Dass Jesus Christus lebt, das ist der wunde Punkt für den Tod und der Wunderpunkt auch in unserem Tod. Klar, dass dann die folgende Arie wieder getanzt wird. Jesus erscheinet und das Orchester untermalt das. Jesus beruft uns. Und wieder hören wir plastisch heraus, weil Jesus lebt, leben wir mit ihm. Und dann kommen wir zum Kern, zum Dialog, zum Gespräch und damit auch zu der Art, wie Ostern weitergegeben wird. Die Osterberichte sind Gespräche. Das lesen Sie in den Evangelien. Die Frauen begegnen den Engeln und reden mit ihnen. Maria Magdalena begegnet Jesus und spricht mit ihm. Und wenn Paulus im ersten Korintherbrief auf Ostern zu sprechen kommt, dann mit allen Fragen und Einwänden, die er aus den Gesprächen her kennt. Und schließlich, wie eben gehört, Jesus redet mit seinen Jüngern, mit den Emmaus-Jüngern zum Beispiel, wie wir es gehört haben. Die Lesung für die Osterskeptiker, die eigentlich alles über Ostern wissen, Auferstehung, Zeugen, die aber zu trägen Herzens sind, um glauben zu können. Jesus erscheint, er beruft, er erweist sich als der Lebendige, er weckt den Glauben neu. Bach verhandelt das dank seines geschickten Textdichters als Dialog, als Gespräch zwischen Furcht und Hoffnung. Die Furcht fürchtet, dass alles nicht wahr ist und sieht nur das, was sie sieht, kann sich nicht an das halten, was andere vor ihr gesehen haben. Und die Hoffnung glaubt nicht einfach für sich. Hoffnung muss ja geteilt werden, weitergegeben werden. Sie lebt ja nicht aus sich heraus, sondern weiß, dass Christus die Kraft der Auferstehung ist und seines Reiches hier auf Erden und sich beweisen soll allein durchs Wort und Glauben, so sich an den Christum hält, den er doch nicht sieht und also auch in ihm Sünde und Tod überwindet, Gerechtigkeit und Leben ergreift, wie Martin Luther das formuliert. Das Besondere an dem Dialog zwischen Furcht und Hoffnung ist nicht, dass einer Recht behält und der andere aufgeben muss, sondern dass die Hoffnung um die Furcht wirbt, so wie Jesus Christus um die Emmaus-Jünger wirbt, indem er sie an Bekanntes erinnert, die Schrift ins Spiel bringt und auf Gottes Weg und Macht verweist. Die Furcht hat ja auch nur die Bitte, dass ihr schwacher Glaube gestärkt werden soll, dass dem Unglauben abgeholfen werden soll. Wer kann das tun? Nur der Gott, der Wunder tut, der Christus von den Toten auferweckt. Im Duett kommen sie sich näher. Bei einer Frage auf Leben und Tod muss jeder den anderen ernst nehmen. Was nützt die Auferweckung Jesu, wenn er denn auferstanden ist? Ich fürchte mich vor meinem Tod. Ich fürchte zwar des Grabes Finsternissen, sagt die Furcht. Das ist ihre Sprache, unverblümt. Ich habe keine Hoffnung, ich weiß nichts. Und die Hoffnung singt, ich fürchte nicht des Grabes Finsternissen, weil kein Grab Christus halten konnte. Und weil Jesus Christus nie ohne die Seinen ist, weil seine Gemeinde zu ihm gehört, so gibt er auch die Melodie zu diesem Duett vor, wo sich mal der eine, mal die andere in schwingende, tanzende Passagen löst. Und wie bei den Emmaus-Jüngern ist Jesus Christus dabei, unerkannt zunächst. Hier spielt er die erste Geige, nicht nur hier. Hier gibt die Solovioline den Ton der Hoffnung vor, die Melodie, die aus dem Grab herausführt und zum Trost für die Skeptiker wird. Bei den Finsternissen spielt sie absichtlich hohe Passagen. Ich bin schon auferstanden, wisst ihr es noch nicht? Aber sie geht auch mit in die Tiefe und entreißt die Furcht, spielt den zweiten Glaubensartikel zu Ende, erhöht zur Rechten des Vaters und kommt wieder. Und in allem umspielt sie das Wort Trost, was ja auch im ersten Dialog eine so große Rolle spielt, mit Trost erfüllt auf seinen Heiland schauen und in sich selbst ein Himmelreich erbauen, ist wahrer Christeneigentum. Oder mit der Stimme Jesu, mein Grab und Sterben bringt euch Leben. Mein Auferstehen ist euer Trost. Das ist es. Mein Grab und Sterben bringt euch Leben. Mein Auferstehen ist euer Trost. Der Gott, der Wunder tut, hat meinen Geist durch Trosteskraft gestärket, dass er den Auferstandenen Jesu merket. Und dann im Duett danach, nun ist mein Herze voller Trost. Und wenn sich auch ein Feind erbost, will ich in Gott zu siegen wissen. Und Feinde gibt's genug. Die treten mit der Skepsis, mit der Anfechtung und mit der Not zum Totentanz zusammen. Und der steht bestimmt nicht im Dreiertakt. Endlich, also am Schluss, ergreift die Kantorei noch einmal das Wort, die letzte Strophe: Des Christ ist erstanden. Und das müssen wir heute nicht nur hören, können es nachher auch selbst singen. Wie schon Luther sagte, aller Lieder singt man sich mit der Zeit müde, aber das Christ ist erstanden, muss man alle Jahre wieder singen. Des sollen wir alle froh sein, das ist Ostern, die Freude über Jesu Sieg. Christ will unser Trost sein, auch das ist Ostern. Wir gehören zu Jesus Christus, es ist auch unser Sieg. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.